Philosophische Brocken auf Orange 94.0 und im Internet unter http://audiothek.philo.at.
Einen angenehmen Mittag, hier sind die philosophischen Brocken am Mikrofon Ulrike Kadi. Es ist Herbst, die Früchte fallen von den Bäumen. Wieder einmal bietet die Redaktion der philosophischen Brocken auch Lesefrüchte an. Hören Sie heute eine weitere Folge unserer in unregelmäßigen Abständen ausgestrahlten Lesebrocken. Was haben wir dabei auf dem Programm? Die erste und die letzte Rezension dieser Sendung setzen sich mit Büchern aus dem Bereich Psychoanalyse auseinander. Die anderen Bücher gehören in die Architekturkritik, in die Kritik der Biopolitik und zur Literaturtheorie. Günter Gödde und Michael Buchholz haben 2012 eine große Textsammlung zur Metapsychologie der Psychoanalyse herausgegeben. Sie trägt den Titel »Der Besen, mit dem die Hexe fliegt« und sie ist im Psychosozialverlag in Gießen erschienen. Charlotte Arnall hat sie für uns gelesen.
Die Psychoanalyse stellt ein Theoriegebäude dar, das von zahlreichen Philosophinnen und Philosophen betrachtet, reflektiert und in das eigene Denken einbezogen wird. In dem 2012 im Psychosozialverlag erschienenen Sammelband »Der Besen, mit dem die Hexe fliegt – Wissenschaft und Therapeutik des Unbewussten« ist diese Blickrichtung genau umgedreht. Die Psychoanalyse bildet hier den Ausgangspunkt, von dem aus die beitragenden Verbindungslinien zu deren historischem wie auch gegenwärtigen philosophischen und wissenschaftlichen Umfeld suchen und daraus Anregungen entnehmen. Herausgegeben wurde die zwei Bände umfassende Aufsatzsammlung von Günter Gödde, Leiter des Schwerpunkts Tiefenpsychologie an der Berliner Akademie für Psychotherapie, sowie Michael Buchholz, Professor am Fachbereich Sozialwissenschaften der Universität Göttingen. Beide sind auch praktizierende Psychoanalytiker und Lehranalytiker. Auf einem beeindruckenden Raum von 1354 Seiten wird der Versuch unternommen, über eine rein binnenorientierte, also im Rahmen der Psychoanalyse verbleibende Darstellung des Freudschen Konzepts des Unbewussten hinauszugehen. Die Herausgeber Günter Gödde und Michael Buchholz suchen vielmehr gemeinsam mit renommierten Autorinnen und Autoren die Auseinandersetzung mit angrenzenden Disziplinen. Und der Kreis der dafür in Frage kommenden Wissenstraditionen ist groß, was mit dem uneinheitlichen und vielschichtigen Ansatz der Psychoanalyse selbst zusammenhängt, die eine komplexe Entstehungsgeschichte aufweist. Dass die beiden Bände wie ein Leitmotiv durchziehende Bild der Hexe, die sich dank eines verzauberten Besens kühn in die Lüfte erhebt, dient dabei als Metapher für das Zusammenspiel divergierender Wissensdiskurse und therapeutischer Fertigkeiten, für das auch der Terminus Komplementarität gewählt wurde. Eine solche Theorie und Praxis umfassende Komplementarität erfordere eine Meisterschaft, die über schematisch anwendbare Fertigkeiten von technischen Experten und Expertinnen hinausgeht. Anliegen der Beiträge ist es zu belegen, dass Freud mit der von ihm verwendeten Metapher der Hexe-Metapsychologie eine bestimmte Denkweise meinte, die er als Fantasieren charakterisierte, als metapsychologisches Spekulieren und Theoretisieren. Die Auskünfte der Hexe seien dabei freilich leider, so Freud, weder sehr klar noch sehr ausführlich. Der Terminus einer Wissenschaft der Komplementarität weist einerseits auf ein erst zu entwickelndes Projekt hin, hat also auch eine programmatische, zukunftsorientierte Bedeutung. Zugleich wird aber auch nachzuweisen versucht, dass die Psychoanalyse schon bei Freud selbst eine gelungene Verbindung von Praxis und Wissenschaft, aber auch von Geistes- und Naturwissenschaft darstellt. Dieser Nachweis wird auf drei Ebenen geführt. Erstens historisch, durch den Hinweis auf das breite Spektrum an Disziplinen und Wissensformen, aus denen sich die Psychoanalyse herausentwickelt hat. Dabei versucht eine Reihe der Beitragenden, einem auffälligen und folgenschweren Paradox in Freuds methodischem Selbstverständnis auf den Grund zu gehen. Freud sagt sich einerseits nicht nur von religiösen, sondern auch von philosophischen Weltanschauungen los und deklarierte sich als engagierter Verfechter einer wissenschaftlichen Weltanschauung, die er in seiner Metapsychologie darzulegen versuchte. Andererseits distanzierte er sich aber auch von den Standards der sich allein als wissenschaftlich empfindenden Bewusstseinspsychologie seiner Zeit, die sich eben erst von der Philosophie abgekoppelt hatte. Dieses Bild, so wird argumentiert, stimme jedoch weder in Bezug auf die Philosophie noch in Bezug auf die Wissenschaften. Hier ließen sich etwa die Verbindungslinien zwischen der philosophischen Tradition des Unbewussten und Freuds Konzept des Unbewussten nennen, die etwa Günter Goethe nachzeichnet. Umgekehrt ist es nicht nur die Naturwissenschaft in ihrer klassischen, empiristisch-mechanistischen Tradition, die Freud faszinierte. Eine in den Hintergrund geratene oder auch zum größten Teil verdrängte Seite der freudschen Psychoanalyse rückt Werner Pohlmann wieder in den Blick. Es handelt sich dabei um einen Typus von Wissenschaft, der sich von dem Vorbild der Newtonschen Mechanik abzuheben versucht und für den Kategorien wie Entwicklung, Werden, Gestalt, Sinn, Zusammenhang, Ähnlichkeiten und Metamorphose eine entscheidende Rolle spielen. Leitbilder, die sich in einem gesteigerten Begriff des Lebens vereinigen. Es sind Goethe, der Physiologe Johannes Müller, Charles Darwin und Wilhelm Tilte, die Freud bei seiner Beschäftigung mit den Symptomen der Hysterie und bei der Deutung von Träumen beeinflussten. Die Quellenlage dazu sei freilich schwierig, so Pohlmann, denn Freud vernichtete seine frühen Aufzeichnungen und leitete seine Arbeiten kaum von anderen wissenschaftlichen Autoren seiner Zeit her. Dargestellt wird aber auch die für Freud richtungsweisende Bedeutung der biophysikalischen Bewegung innerhalb der Medizin, die an das Mitte des 19. Jahrhunderts sich durchsetzende Konzept der Forschungswissenschaft anknüpft, die unpersönliche, wiederholbare, methodische Verfahren fordert. Einen Übergang in der Trennungsgeschichte zwischen Philosophie und Psychologie bildet Wilhelm Wundt, dem Jochen Farnberg eine Würdigung widmet. Neben diesen Rekonstruktionen historischer Bezüge ist es zweitens der Vergleich mit modernen Formen und Auffassungen von Wissenschaft, der die Sonderstellung der Psychoanalyse als Wissenschaft der Komplementarität näher verdeutlichen soll. Konfrontiert wird dabei die Psychoanalyse zum einen mit der Gehirnforschung, zum anderen mit der empirischen Psychologie und deren Nachdruck auf intersubjektiv überprüfbaren Experimenten. Tatsächlich sind ja die Ablehnung empirisch bewährter Methoden wie des Experiments und der kontrollierten Beobachtung und die Favorisierung der psychoanalytischen Situation ein ständiger Stein des Anstoßes bei der Bewertung der Psychoanalyse als Wissenschaft. Ein nachhaltig gestörtes Verhältnis zwischen Erkenntnistheorie und Psychoanalyse stellt auch Johann August Schülein in seinem Beitrag fest. Er konstatiert, die innerpsychoanalytischen Selbstinterpretationen werden von Erkenntnistheoretikern wenig bis gar nicht zur Kenntnis genommen, während innerhalb der Psychoanalyse die Tendenz besteht, die epistemologischen Befunde nur selektiv in ihre Arbeit einzubeziehen. Schülein fordert daher zu einer erkenntnistheoretischen Professionalisierung auf, die den komplexen, ja instabilen Theorietyp der Psychoanalyse als unverzichtbar anerkennt. Drittens, so die These des Buches, sei es die besondere Art der Verbindung von Theorie und Praxis, die die Psychoanalyse als Wissenschaft der Komplementarität auszeichne. Interessante Einblicke ermöglicht in diesem Zusammenhang der Umstand, dass sowohl die Herausgeber als auch ein Gutteil der Autorinnen und Autoren praktizierende Analytiker sind. Sie legen dar, dass in der analytischen Situation mit ihren Kernpunkten, der freischwebenden Aufmerksamkeit und dem unberechenbaren Zusammenspiel aus Übertragung und Gegenübertragung das Verhältnis von Praxis und Theorie nicht das einer geradlinigen Anwendung ist. Bis zum heutigen Tag ist die klinische Praxis nicht logisch ableitbar von den diversen psychoanalytischen Theorien, obwohl sich nicht wenige Psychoanalytiker dies sehnlichst wünschen würden, schreibt etwa Wolfgang Mertens. Auch Goethe warnt davor, die Psychoanalyse mit Hilfe des klassischen Begriffspaares von Theorie und Praxis zu charakterisieren und schlägt stattdessen vor, ein Modell zu entwickeln, das von einer Verbindung von wissenschaftlichem Wissen, Alltagswissen und professionellem Können ausgeht und den Anteil der Persönlichkeit des Therapeuten mit thematisiert. Schließlich stellt sich auch die zukunftsorientierte Frage, in welche Richtung sich die Psychoanalyse weiterentwickeln und ihre eigene Methode besser verstehen könnte. Als zentrale Eckpunkte kommen dabei Begriffe wie Anthropologie und Menschenbild ins Spiel. Eine Auseinandersetzung mit den wichtigsten Paradigmata der Anthropologie fordert in diesem Zusammenhang etwa Christoph Wulff, um daraus eine historisch-kulturelle Anthropologie zu entwickeln. Wegweisend ist auch der Beitrag Plädoyer für eine interdisziplinäre Anthropologie auf empirischer Basis von Jochen Farnberg, der dem vor allem im deutschen Sprachraum bestehenden, Zitat, schwierigen Verhältnis von philosophischer Anthropologie und psychologischer Anthropologie nachgeht. Eine Reflexion des von Therapeuten vorausgesetzten Menschenbildes versucht etwa Hans-Jürgen Wirth in Bezug auf die latente Anthropologie Freuds, Otto Rangs, Melanie Kleins und Heinz Hartmanns. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Beiträge der beiden Bände die Perspektive einer reinen Innenschau, also die der Psychoanalyse oft zum Vorwurf gemachte theoretische Selbstgenügsamkeit, durchbrechen. Sie bieten einen Blick nach außen auf die Vorläufer und Anreger, aber auch auf gegenwärtige Tendenzen in angrenzenden Disziplinen und allgemeinen erkenntnis- und wissenschaftstheoretischen Diskursen, sei es im Bereich der Natur als auch der Sozialwissenschaften. Gleichwohl ist zu betonen, dass es sich jedoch kaum um einen Blick von außen auf das Modell des Unbewussten handelt. Es wird also eher nach Erweiterung und Selbstvergewisserung als nach Defiziten und Problemen Ausschau gehalten. Die unternommenen Konfrontationen sind somit Heimspiele und daher erstaunt es nicht, dass dabei die Psychoanalyse zumeist die besseren Karten auf den Tisch zu legen vermag.
Seit 2015 ist Klaus Heinrichs Dahlemer Vorlesung zum Verhältnis von ästhetischem und transzendentalem Subjekt, Karl Friedrich Schinkel, Albert Speer, eine architektonische Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus, in der Architekturzeitschrift Arch Plus und auch als Taschenbuch erschienen. Herbert Rachowetz schildert seine Leseerfahrungen.
Ich möchte über eine Veröffentlichung berichten, die in zwei unterschiedlichen Formen vorliegt. Einerseits handelt es sich um eine neue Folge der Dahlemer Vorlesungen von Klaus Heinrich, einem Berliner Religionsphilosophen. Sie sind im Strömfeld Verlag seit 1981 erschienen und befassen sich mit einer Reihe zentraler gesellschaftstheoretischer und religionskritischer Fragen. Die jetzige Ausgabe hat den Titel Karl Friedrich Schinkel, Albert Speer, eine architektonische Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus. Das klingt als geschichtliche Aufgabe, wird aber von Klaus Heinrich in einer Art und Weise präsentiert und zugespitzt, die sich direkt auf gegenwärtige Themen beziehen lässt. Die zweite Erscheinungsform dieser Publikation ist als ein Heft in der Zeitschrift Arch Plus, die es übernommen hat, die architektonischen Zusammenhänge und Dokumentationen, die mit einer solchen Vorlesung über zwei Architekten verbunden sind, sachgemäß aufzubereiten. Dazu ist extra noch anzumerken, dass die Zeitschriftenversion, die Sie derzeit kaufen können, 10 Euro billiger ist als die Buchversion, die 35 Euro kostet. Die Dahlemer Vorlesungen, die hier erfasst sind, stammen aus dem Sommersemester 1978 und dann aus dem Wintersemester 79-80. Hier ist abgegangen worden von der Praxis des Strömfeld Verlags, gesamte Vorlesungen in einem Buch zu präsentieren. Es werden stattdessen 8 Vorlesungen über Karl Friedrich Schinkel in einem Zusammenhang dargestellt, während die Vorlesungen über Albert Speer redigiert sind, gekürzt und zusammengelegt aus einer Reihe von Vorlesungen dieses Sommersemesters. Die Absicht dabei ist, sich auf Themenblöcke zu konzentrieren, statt den gesamten Duktus eines Semesters in gebundener Form zu editieren. Was ist der Zusammenhang der zwischen Schinkel und Speer aufgestellt wird. Der ins Auge springende Aspekt ist die klassizistische Architektur. Es ist für jemanden, der von Wien her auf die Sache sieht, ja offensichtlich, dass die Berliner Architektur nicht geprägt ist vom bayerisch-österreichischen Barockstil, sondern von einer architektonischen Auffassung, die man mit Preußen verbindet, die in Preußen wiederum ihre Bezugspunkte in der französischen Revolutionsarchitektur hat. Boulez und Ledoux werden immer genannt, und über die Vermittlung des Lehrers von Schinkel, Gilli, und Schinkel selber hat der Klassizismus in Berlin das Stadtbild weitgehend geprägt. Die besondere Pointe, die sich hiermit anschließt, ist, dass die nationalsozialistische Parade- und Repräsentationsarchitektur, die insbesondere von Albert Speer repräsentiert wird, an diesen Klassizismus anschließt. Und Klaus Heinrich stellt sich die Frage, ob der Klassizismus daran gänzlich unschuldig ist, ob das nichts miteinander zu tun hat oder ob es hier doch bedenkenswerte Verbindungen zwischen dem klassizistischen Stil und dem ins Äußerste gewendeten Machtanspruch des Nationalsozialismus gibt. Eine kleine Episode, die er aus den Erinnerungen von Albert Speer zitiert, ist vielleicht hilfreich, die Sache aus österreichischer Sicht anzugehen. Albert Speer berichtet dort, dass Adolf Hitler eigentlich von der Ringstraßenarchitektur nicht losgekommen ist und darum dem Klassizismus eigentlich eher fremd gegenüber gestanden ist. Was Klaus Heinrich in vielen treffenden Beobachtungen ausführt, ist, wie die Barockarchitektur ganz allgemein in einer Diskussion der Treppenhäuser, der repräsentativen adeligen Geste des Barocks eine andere Weltsicht mit sich bringt als die stereometrischen Formen der französischen Revolutionsarchitektur, die dann in den Klassizismus eingegangen sind. Und insbesondere weist er darauf hin, dass das eine unterschiedliche Einstellung zum Tod mit sich bringt. Tod als etwas, was in Grabmalen, Friedhofsentwürfen markiert ist, und Tod der Stadtumgebung, Tod des Austreibens von Individualität und einer Lebendigkeit zwischen Licht und Kommunität, wie er sie feststellt in den hypomanen Entwicklungen, die Speer aufs Papier gebracht hat. Diese Zweideutigkeit des Klassizismus zwischen einem das Leben zulassen und regulieren, zwischen einer Fassade und einem Gerüst, wie Klaus Heinrich sagt, also der Struktur, der Geometrie, der Gleichheit und der Fassade der Effekthascherei, wenn man so will, der zarten Effekte, der landschaftsbezogenen Effekte auf der einen Seite und auf der anderen Seite des Austreibens, der Differenzierung und Nuancierung. Das ist die Unterscheidung, die Klaus Heinrich zwischen Schinkel und Speer zu machen unternimmt und die für ihn auch die Antwort auf die Frage ist, welche verborgenen, problematischen und letztlich aber auch doch verweigernden Verhältnisse es innerhalb dieser klassizistischen Stilpochen gibt.
Der Tod, das muss ein Wien. Wiener sein, genau wie die liebe Französin. Denn wer bringt dich pünktlich zur Himmelstür? Ja, da hat nur Wiener das Gespür dafür. Der Tod, das muss ein Wiener sein, nur er trifft den richtigen Ton. Geh, Schatzel, geh, Katzel, ja, was sperrst dich denn ein? Der Tod muss ein Werner sein.
Auch Gerhard Unterturner rezensiert eine rezent erschienene Vorlesung, nämlich Michel Foucaults Vorlesung aus dem Jahr 1972-73, die 2015 in deutscher Übersetzung von Andrea Hemminger unter dem Titel Die Strafgesellschaft erschienen ist. Die französische Originalausgabe wurde 2013 publiziert.
Für viele Interpreten hat Michel Foucault eine der wichtigsten Theorien der Macht im 20. Jahrhundert entwickelt. Macht ist für Foucault nicht primär repressiv, neinsagend, verbietend, sondern produktiv. Macht geht durch die Einzelnen hindurch, sie macht aus Körpern Subjekte und durchzieht das ganze Feld der gesellschaftlichen Beziehungen. Insofern ist Macht an der Konstitution von Wirklichkeit und Subjektivität beteiligt und der Machtbegriff wird daher bei Foucault zu einem quasi transzendentalen Begriff. Macht ist insofern nicht irgendein Thema oder ein Sonderbereich, sondern ein Grundphänomen des Sozialen. Es gibt keine Gesellschaft ohne Machtverhältnisse. Die beiden Bücher, in denen das ausgeführt wurde, waren 1975 Überwachen und Strafen, die Geburt des Gefängnisses und 1976 Der Wille zum Wissen, Sexualität und Wahrheit 1. In Überwachen und Strafen ging es um die Disziplinarmacht, ein Rahmen, der ein Jahr später in Der Wille zum Wissen überschritten wurde mit Foucaults Analysen zur Biomacht, wo die Disziplinarmacht einen Pol ausmacht. Seit 1996 werden nun die Vorlesungen von Foucault am Collège de France, wo er von 1970 bis zu seinem Tod im Jahre 1984 unterrichtete, herausgegeben. Und diese Vorlesungen geben neben den vier Bänden Schriften einen umfangreichen Einblick in die Foucaultsche Werkstatt. Fast alle Vorlesungen von Foucault sind nun mittlerweile erschienen. Vor 10 Jahren zum Beispiel die Vorlesungen zur Gouvernementalität, wo Foucault, bevor Thatcher und Reagan an die Macht kamen, der Neoliberalismus hellsichtig analysiert hatte. Vorlesungen, die sehr breit rezipiert worden sind. Die neueste auf Deutsch erschienene Vorlesung ist nun die Strafgesellschaft aus den Jahren 1972-73, die in den Rahmen der Analyse der Disziplinarmacht gehört. Man kann in dieser Vorlesung eine Vorform von Überwachen und Strafen lesen, man kann mit ihr auch Überwachen und Strafen neu lesen. Es ist auch Foucaults politisch militanteste Zeit, wo er sich mit anderen für die Anfang der 70er Jahre revoltierenden Gefängnisinsassen einsetzte. Wiederum ist eine der Ausgangsfragen, warum das Gefängnis die generelle Form des Strafens geworden ist, denn es war nicht immer so. In Überwachen und Strafen hat Foucault im berühmten ersten Kapitel an die Marter im Feudalsystem erinnert, dann aber auch, dass die großen Strafreformer des 18. Jahrhunderts gegen dieses absolutistische System ebenfalls nicht das Gefängnis als allgemeine Strafform vorgesehen hatten. Und auf einmal war es flächendeckend da im 19. Jahrhundert und ist zu einer Selbstverständlichkeit geworden. Das Gefängnis bzw. die Einsperrung werden wie gesagt vor dem Hintergrund der Disziplinarmacht analysiert. Die Disziplinarmacht, die sich ab dem 17. und 18. Jahrhundert entwickelt, besteht für Foucault in einer Vereinnahmung des menschlichen Körpers, in der das ganze Verhalten vom Licht der Macht erfasst wird. Durch bestimmte Einschließungsmilieus wie Schule, Fabrik, Kaserne, Gefängnisse, strenge Zeiteinteilungen, aber vor allem Körperübungen und Dressuren werden gefügige Körper erzeugt, die auch für das Funktionieren des Kapitalismus wichtig sind. Damit entsteht eine disziplinierte Subjektivität, für die die Leitdifferenz normal-anormal bestimmend ist, da die Disziplinen vor allem auf Normalisierung abzielen. In der Vorlesung Die Strafgesellschaft wird vor allem die kapitalistische Vereinnahmung der Zeit und die Konstituierung der Arbeitskraft betont, um die Leute an den kapitalistischen Produktionsprozess zu gewöhnen. Der Körper muss nun nicht mehr gebrandmarkt werden, wie in der Marter im Feudalsystem, Zitat, er muss abgerichtet und zurechtgebogen werden, seine Zeit muss gemessen und voll genutzt werden, Seine Kräfte müssen kontinuierlich auf die Arbeit verwandt werden. Zitat Ende. Ohne Disziplinierung wäre daher der Kapitalismus nicht möglich. Arbeitskraft besteht nicht vorneweg, sondern muss erst hergestellt werden. Foucault zeigt das auch am Umgang mit der Landstreicherei, den Kampagnen des Bürgertums gegen die Trunksucht, die Faulheit, das Feiern, die sexuelle Promiskuität oder die Einführung des Sparens und des Sparbuchs, um die Arbeiterkörper zu disziplinieren. Vor allem aber an der Beherrschung der Illegalismen. Während es im Feudalsystem verschiedene Illegalismen der verschiedenen Gesellschaftsschichten gab, während für die entstehende kapitalistische und bürgerliche Ordnung die Illegalismen des Volkes, die sich auf das Eigentum beziehen, nicht mehr tragbar. Aber auch die Verschwendung der Zeit und der Kräfte der Körper, das heißt eine Ökonomie der Verschwendung, sind nicht mehr duldbar. Die Zeit muss dem Profit untergeordnet werden. Einschließungsmilieus wie Waisenhäuser, Erziehungsheime, Kasernen für Arbeiter etc., aber auch Gefängnisse haben dieses Ziel, disziplinierte Subjekte zu erzeugen. Im Unterschied zu Überwachen und Strafen, obwohl diese Dimension dort auch vorkommt, wird in die Strafgesellschaft dabei besonders die Moralisierung des Strafwesens und des Alltagslebens durch die Quäker und andere Gruppen betont, sodass die Gesellschaft zu einer riesigen Buß- und Besserungsanstalt wird. In der Genealogie unserer Moral können die Quäker, diese kleinen Männer in Schwarz, die ihren Hut nicht abnehmen, wie Foucault sie bezeichnet, als Stammväter angesehen werden. In der Vorlesung, in der man auch Foucaults Übergang zu einem produktiven Machtverständnis, wo Macht nicht mehr primär unterdrückend und ausschließend ist, und zur Genealogie als Analyseinstrument sehen kann, finden sich auch erste wichtige systematische Ausführungen zum neuen Machtbegriff. Macht besitzt man nicht einfach, so Foucault, sie ist nicht einfach lokalisiert, zum Beispiel in einem Staatsapparat, sie ist nicht Überbau von Produktionsweisen und sie ist nicht vom Begriff der Ideologie aus zu analysieren. In der Vorlesung stellt er auch die These auf, dass man von einem allgemeinen Bürgerkrieg ausgehen muss, um Machtverhältnisse zu analysieren, ein Begriff, der den des Klassenkampfs ersetzt und überschreitet und der dann wieder in der Vorlesung in Verteidigung der Gesellschaft aufgenommen wird. Die Vorlesung, so der Herausgeber Bernard Harcourt, ist eine der ausführlichsten Auseinandersetzungen Foucaults mit dem Marxismus, auch eine stillschweigende Auseinandersetzung mit Althusser und Edward P. Thompson und seinem klassischen Text »Die Entstehung der englischen Arbeiterklasse«. Zitat Harcourt: Aufgrund dieses stillen Zwiegesprächs mit Thompson und Althusser ist die Vorlesung von 1973 stärker marxistisch angehaucht als die übrigen Schriften Foucaults, wobei er klare Grenzen zieht, vielleicht sogar die klarsten, die er je zwischen sich und Marx gezogen hat. Foucault entwickelt eine politische Ökonomie, eine Geschichte des Kapitalismus auf der Grundlage eines Kampfes, der zuweilen dem Klassenkampf ähnelt, was den Text so marxistisch macht, der in Fine jedoch ein ganz anderer Kampf ist, ein flächendeckender Bürgerkrieg gegen den kriminellen Gesellschaftsfeind, der eine Disziplinarmacht hervorbringt, die die gesamte Gesellschaft durchzieht und die Lebenszeit in Produktivkraft verwandelt. Zitat Ende.
Aktuelles Beispiel für Bewegungen, ja Widerstand im Feld der Biopolitik, hat sich Elisabeth Schäfer angesehen. Sie berichtet über Beatrice Preciados Essay Testo Junkie, Sex, Drugs and Biopolitics in the Pharmacopornographic Era. Das ist erschienen in The Feminist Press in New York 2013.
I'm not taking testosterone to change myself into a man or as a physical strategy of transsexualism, schreibt Beatrice Preciado zu Beginn ihres tagebuchartig strukturierten Real-Fiction-Essays Testo Junkie. Und weiter, I take it to foil what society wanted to make of me, so that I can write, fuck and feel, a form of pleasure that is post-pornographic, add a molecular prosthesis to my low-tech transgender identity composed of dildos, texts and moving images, I do it to avenge your death. Zitat Ende. BP, die erzählende Figur des Essays, nimmt Testosteron nicht zum ersten Mal, so erfahren wir. An jenem Abend jedoch, an dem sie vom Tod eines Freundes erfährt, beginnt sie ein kontinuierliches Experiment und appliziert sich, initiiert durch diesen ersten Moment der Trauer, für circa ein Jahr täglich eine 50 Milligramm Dosis Testosteron direkt auf die Haut. Begleitet wird dieses Körperexperiment protokollarisch, essayistisch und poetisch durch das, was Preciado den Body Essay nennt. Das so entstandene Buch ist nicht allein Dokumentation des Experiments, es ist der Versuch einer philosophischen Gegenwartsdeutung, es ist literarische Hommage an die Vermögen der Körper, Drogentagebuch und eine dokumentarische Fiktion. Einige Hintergründe. Der verstorbene Freund ist der französische Autor Guillaume Dustan, der 2005 an einer Überdosis starb. Er war, so Preciado, ich zitiere, »the ultimate French representative of a form of written sexual insurrection«, Zitat Ende. Eine weitere Figur des Buches ist V.D., ohne Zweifel die feministische Autorin Virginie Despont, Preciados Lebensgefährtin, die durch den Roman »Baisse-moi« aus 1999 bekannt wurde, an dessen Verfilmung sie ebenfalls mitarbeitete. In Testo Junkie erfahren wir über die Zusammenarbeit von Despont und Preciado, die Art und Weise, wie sie sowohl Texte als auch Liebe machen. Philosophische, biopolitische Diagnosen und Ausblick ausgehend von der Lektüre. Scheiße. Rezension zu Testo Junkie, Sex, Drugs and Biopolitics in the Pharmacopornographic Era von Beatrice Preciado, erschienen bei The Feminist Press New York im November 2013. 2008 erschien das spanische Original sowie auch die französische Übersetzung. I'm not taking testosterone to change myself into a man or as a physical strategy of transsexualism, schreibt Beatrice Preciado zu Beginn ihres tagebuchartig strukturierten Real Fiction Essays Testo Junkie. Und weiter: I take it to foil what society wanted to make of me, so that I can write, fuck and feel, a form of pleasure that is post-pornographic. Add a molecular prosthesis to my low-tech transgender identity composed of dildos, texts and moving images. I do it to avenge your death. Zitat Ende. BP, die erzählende Figur des Essays, nimmt Testosteron nicht zum ersten Mal, so erfahren wir. An jenem Abend jedoch, an dem sie vom Tod eines Freundes erfährt, beginnt sie ein kontinuierliches Experiment und appliziert sich, initiiert durch diesen ersten Moment der Trauer, für circa ein Jahr täglich eine 50 Milligramm Dosis Testosteron direkt auf die Haut. Begleitet wird dieses Körperexperiment protokollarisch, essayistisch und poetisch durch das, was Preciado den Body Essay nennt. Das so entstandene Buch ist nicht allein Dokumentation des Experiments, es ist der Versuch einer philosophischen Gegenwartsdeutung, es ist literarische Hommage an die Vermögen der Körper, Drogentagebuch und eine dokumentarische Fiktion. Einige Hintergründe. Der verstorbene Freund ist der französische Autor Guillaume Dustan, der 2005 an einer Überdosis starb. Er war, so Preciado, ich zitiere, »the ultimate French representative of a form of written sexual insurrection«, Zitat Ende. Eine weitere Figur des Buches ist V.D., ohne Zweifel die feministische Autorin Virginie Despont, Preciados Lebensgefährtin, die durch den Roman »Baisse-moi« aus 1999 bekannt wurde, an dessen Verfilmung sie ebenfalls mitarbeitete. In Testo Junkie erfahren wir über die Zusammenarbeit von Despont und Preciado, die Art und Weise, wie sie sowohl Texte als auch Liebe machen. Philosophische, biopolitische Diagnosen und Ausblicke ausgehend von der Lektüre. Beatrice Preciado diagnostiziert unserer Zeit ein neues ökonomisches Ziel, dem es darum geht, das Subjekt einer einzigen Transformation zu unterziehen. Zitat: An inexhaustible supply of planetary ejaculation that can be transformed into abstraction and digital data into capital. Zitat Ende. Nach Preciado sind wir alle längst Teil einer Bewegung, die sie als Global Circuit of Excitation, Frustration, Excitation etc. bezeichnet. Zusammenfassend deutet sie die Gegenwart, Zitat, behind the economy of a steam engine emerged the giant war porn drug prison industrial complex. Zitat Ende. Wir erleben gegenwärtig einen Wandel der biopolitischen Dispositive von Produktion und Kontrolle des Körpers, des Geschlechts, der Ethnizität und der Sexualität. Diese Transformation, die auch die Prozesse der Produktion des Lebens im Kapitalismus betrifft, wird ebenfalls die Topographie der Repression und jene Bedingungen modifizieren, unter denen Kampf und Widerstand möglich sein werden. Preciado zufolge wird es daher notwendig und unerlässlich sein, neue Formen des Kämpfens zu entwickeln, die dem dialektischen Paradigma der Viktimisierung, aber auch den Logiken der Identität, der Repräsentation und der Sichtbarkeit entkommen, die von den Apparaten des Marktes, der Medien und der Hyperüberwachung bereits absorbiert und kontaminiert wurden. Ein Teil der politischen Herausforderung wird also darin bestehen, wie die sexuellen Minderheiten und jene Körper, deren menschlicher Status oder deren Rang der Bürgerinnenschaft durch hegemoniale Zirkel der Bio-Thanatopolitik in Frage gestellt worden sind, Zugang zu den Produktionstechnologien der Subjektivität erlangen können, um den demokratischen Horizont neu zu definieren. Dies wird neue Forderungen nach Redefinitionen der Körper und der sexuellen Identitäten sowie der Erfindung von Formen des Geschlechterungehorsams notwendig machen, die von Transgender- oder queeren Kollektiven bereits formuliert werden. Preciado fordert uns dazu auf, den Feminismus als auf die Unterdrückung der Frauen spezialisierte Theorie hinter uns zu lassen, um aus einer transversalen Analyse der körperlichen, rassistischen, gendersexuellen und ökonomischen Unterdrückung eine Theorie der sozialen Transformation und der Redefinition der Grenzen der öffentlichen Sphäre zu machen. Es geht ihr weniger darum, unerreichbare revolutionäre Modelle aufzuzeigen, als vor allem darum, kollektive Prozesse des Experimentierens zu teilen und an dem zu arbeiten, was wir das gemeinsame Herstellen lebendiger Revolutionen bezeichnen könnten. Schließlich können sich Feminismus und queere Bewegungen, so Preciados Vision, und das ist vielleicht der verheißungsvollste Aspekt des Buches, angesichts des Zusammenbruchs der großen Ideologien und der Ausbreitung des Modells der Terrorpolitik in tatsächliche Laboratorien zukünftiger sozialer und politischer Revolutionen verwandeln, in tatsächliche Gegen-Bio-Thanatopolitiken, die in der Lage sind, Formen des Widerstands gegen die Gewalt der Norm und Formen der Redefinition der Lebendigkeit der Körper und ihrer Multiplizität zu erfinden.
How to do things with fictions heißt ein Buch von Joshua Landy, das 2012 bei Oxford University Press erschienen ist. David Wagner hat sich mit dieser Monographie über formative Strategien in Texten und Filmen näher beschäftigt.
Der Begriff formative Fiktionen soll Sie im Folgenden nicht erschrecken. Joshua Landy entwickelt in seinem 2012 bei Oxford University Press erschienenen Buch How to do things with fictions, eine Theorie solcher formative fictions, formativer Fiktionen. Das klingt im Englischen gar nicht so ungewöhnlich. Formative years sind ja zum Beispiel die Entwicklungsjahre eines Menschen. Und worauf Landy in seinem Buch hinaus will, ist, dass es Literatur gibt, an der und mit der wir uns bilden, uns weiterentwickeln können. Literatur, die unsere Denkhorizonte anhand praktischer Übungen erweitert und uns gewissermaßen dazu einlädt, formalen Strukturen gleiche Bedeutung einzuräumen wie dem propositionalen Gehalt eines Textes. Mein erstes Leseerlebnis im Zusammenhang mit Joshua Landy, der in Stanford unterrichtet, war seine kluge Studie zu philosophischen Paradoxien in Prousts Recherche. Das Buch trägt den Titel Philosophy as Fiction und ist bereits 2004 bei Oxford University Press erschienen. Wenn Sie sich für Proust interessieren oder einfach nur für die Verwandtschaft von Literatur und Philosophie, kann ich Ihnen diese Studie wärmstens empfehlen. In How to do things with fictions Nun geht Landy einen Schritt weiter, vor allem was die Auswahl seiner Beispieltexte angeht. Seine Typologie von formativen Fiktionen reicht nämlich von Platons Dialog Gorgias, dem Matthäus-Evangelium, über Chaucers Canterbury Tales bis hin zu Stéphane Mallarmé und Samuel Becketts Roman-Trilogie Molloy, Malone stirbt und Der Namenlose. Landy erklärt, dass es einen Unterschied macht, ob sich ein literarischer Text als Lehre präsentiert oder ob er uns Übungen liefert, um am Text das Denken zu trainieren. Lehre im Sinn von Weitergabe von Informationen und Übung sind zwei verschiedene Dinge. Wenn Sokrates zum Beispiel behauptet, Perikles sei ein schlechter Politiker gewesen, lernen wir daraus nicht, dass Perikles ein schlechter Politiker war oder dass der historische Sokrates glaubte, Perikles sei ein schlechter Politiker gewesen. Noch lernen wir das Gegenteil, indem wir die autorielle Ironie in Betracht ziehen, nämlich Perikles wäre ein guter Politiker gewesen. Und wir lernen mit Sicherheit auch nicht, dass ein guter Politiker zu sein die Moral der Bürger beeinflusst. Wir lernen streng genommen gar nichts. Es geht hier nicht darum, Inhalte zu lernen, sondern etwas zu tun. Was das ist? Nun, laut Joshua Landy bringt uns der Text dazu, das sokratische Argument zu hinterfragen, als Übung darin, was ein gutes von einem schlechten Argument unterscheidet. Landys Konzept der formativen Fiktionen wendet sich gegen zwei weit verbreitete Positionen in der praktizierten Literaturtheorie. Einerseits ist das die Vorstellung, dass eine genaue Textanalyse einen propositionalen Gehalt liefern sollte, der auch dann noch als Bedeutung des Textes Bestand hat, wenn man den rhetorischen Firlefanz der Literatur zur Seite schiebt. So, als ginge es bei fiktionalen Werken nur darum, eine Botschaft unter rhetorischem Extra zu verstecken und der Sinn der wissenschaftlichen Analyse der wäre, eben diese Botschaft explizit zu machen. Zweitens wendet sich Landys Theorie gegen die Vorstellung, Literatur könne uns über den Weg des Einfühlungsvermögens, der Empathie, zu besseren Menschen machen. Literatur als moralische Erbauung also. Gegen Autoren wie Wayne Booth oder Martha Nussbaum argumentiert Landy, dass diese Position auf einer logischen Asymmetrie beruht, nämlich der Annahme, dass gute Literatur uns automatisch bereichert, während schlechte Literatur nichts bewirkt. Warum, so Landy, sollten wir bloß durch unser Mitfühlen in der Lage sein zu erkennen, dass das literarische Werk uns eine moralisch akzeptable Haltung vermittelt? Könnte es nicht gleichermaßen sein, dass ein Leser von Nabokovs Lolita plötzlich Verständnis für Kinderschänder entwickelt? Aus seiner spannenden Fallstudie an Chaucers Erzählung des Nonnenpriesters aus den Canterbury Tales schließt Landy, dass Literatur keine Macht hat, uns von irgendetwas zu überzeugen und dass wir nicht ohnehin bereits glauben. Ein literarisches Werk als moralisch erbauend einzustufen bedeutet nicht mehr, als dem Werk das Kompliment zu machen, dass es mit unseren Überzeugungen im Einklang steht, so Landy. Landy betont, dass seine Theorie formativer Fiktionen keine universale Literaturtheorie sein will. Nicht jeder literarische Text ist eine formative Fiktion. Seine Theorie bezieht sich auf eine beschränkte Anzahl von Geschichten, Dramen und Filmen, die selbst in ihren formativen Strategien unterschieden werden müssen. Landys Typologie ist also nicht umfassend. Er präsentiert eine Reihe von Möglichkeiten, die uns sprachliche Kunstwerke bieten, um mit ihnen und an ihnen Erfahrungen zu sammeln. Das Ganze kann als literarisches Wendigkeitstraining verstanden werden. Denn was wir als Leser gewinnen, ist die Agilität im Umgang mit Texten. Funktionale Fiktionen sind insofern elitär, weil sie einen Leser, eine Leserin implizieren, die ein gewisses Vorvermögen mitbringt. Wir müssen bereits bestimmte Fertigkeiten haben, um von formativen Fiktionen zu profitieren. Der elitäre Aspekt liegt also darin, dass sich diese Texte dem Rezipienten nicht aufdrängen, ja, dass der Rezipient nicht bloß passiv sein darf, sondern dass das aktive Zutun des Lesers eine implizite Erwartungshaltung im Text selbst ist. Joshua Landy bietet uns mit How to Do Things with Fictions eine Alternative zu der Vorstellung, dass fiktive Texte uns entweder als Informationslieferanten oder als moralische Unterweisungen dienen. Er tut dies, indem er die literarische Form in den Vordergrund rückt und sichtbar macht, wie die Darstellungsform die Leseerfahrung zu einer aktiven Mitarbeit anregt. Es geht also darum, dass formative Fiktionen neue Denkgewohnheiten erzeugen helfen. Der Titel des Buchs macht aber auch deutlich, dass die Wahl letztlich bei uns als Lesern liegt. Wollen wir uns darauf einlassen, Texte anders zu lesen als bisher? Landys Buch zeigt an spannenden Beispielen, dass die Entscheidung dafür reiche Früchte trägt.
Das letzte Buch der heutigen Sendung trägt den Titel Kinder der Erregung, Übergriffe und Objekte in kulturellen Konstellationen kindlich-jugendlicher Sexualität. Es wurde von Insa Hertel unter Mitarbeit von Sonja Witte geschrieben und ist im Transkript Verlag erschienen. Eine längere Fassung dieser Rezension können Sie in dem demnächst erscheinenden Heft der Texte Psychoanalyse, Ästhetik, Kulturkritik Nummer 3 2015 lesen. Sexualität ist auch nicht mehr das, was sie einmal war oder das, wofür sie in anderen Zeiten gehalten wurde. Insa Hertel hat sich unter Mitarbeit von Sonja Witte in einem von der Deutschen Forschungsgemeinschaft finanzierten Projekt zur Aufgabe gemacht, Veränderungen sexueller Inszenierungen zu untersuchen und dabei diskursanalytisch zu klären, was in gegenwärtigen Formen der Darstellung von Sexualität verhandelt wird. Der forschende Blick des Bandes, der aus einer Einführung, 6 Kapiteln und einer zusammenfassenden Beschreibung der Ergebnisse besteht, richtet sich auf Repräsentationen kindlicher und jugendlicher Sexualität in Printmedien, Fotografie und Film. Journalistische und künstlerische Zugänge stehen dabei als Material der Analyse nebeneinander. Der Ausgangspunkt der Analysen wird in der von Hertel verfassten Einführung beschrieben. Das Sexuelle hat in der westlichen Welt einen Wandel durchlaufen. Zu den zeitdiagnostischen Thesen über einen sexuellen Wandel zählt die durch medizinische Entwicklungen möglich gewordene Trennung von Reproduktion und Sexualität ebenso wie die Tatsache, dass Sexualität gegenwärtig vor allem als Gegenstand von Aushandlung angesehen wird. Konflikthaft verbirgt sich in der damit verknüpften sexuellen Konsensmoral ein Glaube an eine übergroße, kaum zu bändigende Kraft des Sexuellen. Neben ihrem generellen Bedeutungsverlust ist Sexualität heute durch eine weitreichende Entpathologisierung ihrer diversen Ausdrucksformen gekennzeichnet. Eine Ausnahmestellung nimmt dabei nur die kindliche Sexualität ein, für welche keine Verhandlungsmoral gilt. Die Figur des potenziell missbrauchten Kindes, wie sie von Reiche beschrieben wird, hat im Sexualitätsdispositiv der Gegenwart einen zentralen Platz erobert. Sie wird benutzt, um das Gegenbild eines leidenschaftslosen, asexuellen Kindes zu zeichnen, in seiner Extremform mit weißer Hautfarbe und weiblichem Geschlecht. Die Darstellung sexueller Inszenierungen in Massenmedien wird von Diskursen über die Identität einzelner gesellschaftlicher Schichten durchkreuzt. Soziale Grenzziehungen werden nicht zuletzt mittels Annahmen über Normalität und Abnormalität sexueller Vorlieben aufrechterhalten. Im ersten Kapitel unter der Überschrift »Fehlende Küsse, fehlende Grenzen, voll Porno« Stern 2007 behandelt Hertel angstvolle Fantasien der Entgrenzung, die bei den Leserinnen eines Sternartikels aus dem Jahr 2007 mit dem Titel »Voll Porno« geweckt werden. Hertel untersucht Text- und Bildstrategien des Artikels, die eine Vielstimmigkeit des Sexuellen ebenso zum Verschwinden bringen, wie eine Befremdlichkeit, die mit Sexualität als einer zwischenleiblichen Erregung einhergeht. Auch das zweite Kapitel setzt sich mit Zeitungsmaterial auseinander, das auf Ängste der Leserinnen gerichtet ist. In Panik vor Jedermann untersucht Witte zwei journalistische Beiträge zur Aufdeckung von Pädophilen. Leserinnen werden in ein voyeuristisches Szenario befördert, in dem nicht Lust, sondern Genießen vorherrscht. Überzeugend ist Wittes Strategie, sich als Subjekt einzumischen. Voyeuristische Momente hätten auch für sie selbst in der Beschäftigung mit dem Material eine Rolle gespielt. Durch ihren eigenen Umgang mit diesen Effekten kann sie diskursive Strategien in überhitzten Debatten um Kinderpornografie entlarven. Täuschen und Tarnen sind Strategien, die das Imaginäre prägen. Sie bilden eine Matrix für das dritte, von Hertel verfasste Kapitel unter dem Titel »Nicht an Sexualität denken, Venus After School«, Sally Mann 1992. Die Fotografin Sally Mann hat 1992 ihre präadoleszenten Kinder mit einer 100 Jahre alten Großformatkamera nicht nur nackt, sondern in teilweise deutlich sexuell oder erotisch gefärbten Posen eingefangen. Mann hat auf entsprechende Nachfragen stets betont, niemand solle bei diesen Bildern sexuelle Gedanken hegen. Kindliche Sexualität sei ein Oxymoron. Täuschung oder Tarnung? Hertel zeigt, wie sich in den Diskussionen über Manns Arbeiten Diskurse über Mütterlichkeit, die Funktion der Verneinung und fotografische Darstellungsgewohnheiten eigentümlich verflechten. In ausgesprochen leichtfüßiger Weise gelingt es Hertel dabei, infantile Sexualität, so wie Laplanche sie begreift, kulturell zu verorten. Von einer Figur des populären Mainstream handelt das vierte Kapitel mit dem Titel »Verlockende Zwischenzustände Britney Spears«. Im Zentrum von Hertels Analyse stehen bildliche, filmische und textuelle Darstellungen des Popstars, in welchen es diesem gelingt, öffentlichkeitswirksam sexualisierte Botschaften über sich selbst zu verbreiten. Im fünften, ebenfalls von Hertel verfassten Kapitel, betritt die britische Künstlerin Tracy Emin die Bühne des Buches. Ihre skandalträchtigen öffentlichen Auftritte und Aktionen haben sie seit den 1990er Jahren bekannt gemacht. Selbstdarstellung gerät bei Emin leicht zur Selbstentblößung. Diskurse über Scham und Schamlosigkeit der Künstlerin knüpfen daran an. Hertel widmet sich einer kleinteiligen Lektüre von Emins Arbeit »Why I Never Became a Dancer« und den Reaktionen auf diesen Film. Hertels Fazit: Die Künstlerin scheint sich an einen Blick ohne Träger zu richten. Dadurch mache Emin es den Rezipientinnen unmöglich, ihre Darstellungen als schamlos anzusehen. Im Buch folgt auf das fünfte Kapitel ein resümierender Abschnitt, in welchem Hertel das zusammengetragene Material weitere zwei Male durchkämmt. Und zwar einmal auf der Spur dessen, was in den Darstellungen ausgeschlossen ist, und zum anderen mit Blick auf offensichtliche Erregung in der Rezeption. Es werden Bezüge zu den Zeitdiagnosen der Einführung hergestellt und prägnante Formulierungen für die einzelnen untersuchten Konstellationen gefunden. Das sechste Kapitel schließlich bildet eine Coda. Witte schaut sich die auf der Documenta 2007 gezeigte Videoarbeit »Who is Listening?« Nummer 5 2003 bis 2004 von Zheng Yu Qin an. Es besteht aus 24 Minuten dauernden Kussszenen zwischen einer Mutter und ihrem vierjährigen Sohn. Witte versucht sich dem Video auf verschiedenen Wegen zu nähern, mit dem Material etwas anzufangen. Ihre Beschreibungen sind vor allem Schilderungen eines Misslingens. Weder eine abstrahierende Beschäftigung mit der Technik von Videos noch eine plakative Applikation von Laplanches Thesen zu Freuds Verführungstheorie, noch der Anlauf, durch systematisches Protokollieren etwas in den Darstellungen zu entdecken, was dem unbewaffneten Betrachterauge entgangen sein könnte, führen Witte näher an die Arbeit heran. Immer wieder fühlt sie sich gelangweilt, fragt sich, was sie falsch gemacht haben könnte, was sich einer Berührung mit dem Material entgegenstellt. Angesichts von fehlenden Diskursen über das Video stützt sie sich schließlich auf ihre Gegenübertragung. Und so schreibt sie von einer Ansteckung, in der eine Maßlosigkeit des kindlichen Spiels auch auf die Betrachterin übergreift. Der Band überzeugt in mehrerer Hinsicht. Nicht nur widmet er sich mit dem Sexuellen einem psychoanalytischen Kernthema, sondern er leistet dabei die von Freud intendierte Kulturarbeit auf hohem Niveau. Dies gelingt nicht zuletzt aufgrund des attraktiven methodischen Ansatzes. Die beiden Autorinnen gewinnen psychoanalytische Bedeutungen nicht so sehr aus eigenen, sondern aus fremden Auseinandersetzungen mit textuellem, bildlichem und filmischem Material. Diese Perspektive ermöglicht es ihnen, zwischen individuellen phantasmatischen Bildungen, Abwehrformationen und kollektiven Rezeptionsgewohnheiten nicht nur hin und her zu pendeln, sondern Kooperationen und Divergenzen zwischen beiden Polen aufzuzeigen und analytisch zu nutzen. Sie reihen sich damit ein in eine bis zu Freud zurückreichende Tradition, psychoanalytisch auf nichtklinisches Material zu rekurrieren. Ihr Ansatz, der am besten als eine Mischung aus Diskursanalyse, symptomaler Lektüre von kulturellen Produktionen und Berücksichtigung des Standpunktes der Autorinnen beschrieben ist, verdient Nachahmung. Ans Ende der heutigen Büchersendung Lesebrocken gekommen. Eine Auflistung der rezensierten Titel finden Sie in der Audiothek philo.at. Die Musik zur Sendung stammte von Metana Roberts, Georg Kreisler und Pia Pahle. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit. Im Namen des Teams der Philosophischen Brocken verabschiedet sich Ulrike Kadi.
Tell me where would you like to go?